Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
Bei carnivoro.eu gibt es jetzt 10% auf deinen Einkauf mit dem Code Carnitaria. Carnivoro bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung, wie zum Beispiel getrocknete Innereienkapseln. Leber ist das nährstoffdichteste Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralien. Wenn es dir schwerfällt, Innereien zu essen, dann ist Beef Liver von Carnivoro eine gute Ergänzung. Oder wem es zu aufwendig ist, Knochenbrühe selbst herzustellen, der kann das Bone Broth Pulver in Wasser einrühren. Magnesiumglycinat ist eine gute Wahl, wenn man zu Krämpfen neigt und gleichzeitig beeinflusst es nicht die Verdauung. Gallensäurepulver unterstützt zu Beginn die Fettverdauung. Demnächst gibt es auch Elektrolyte von Carnivoro. Sichere dir jetzt mit dem Code Carnitaria 10% auf deinen ersten Einkauf.
Hallo, mein Name ist Narayanan. Ich bin Mediziner und werde heute das Thema, das menschliche Mikrobiom beim Carnivore, werde ich vortragen und versuche das zu erklären, was bei uns besonders ist. Ich fange an damit, dass ich mich bedanke dafür für die Einladung und die Gelegenheit auch, das Thema vorzustellen. Mein Name ist Surya Narayanan und ich arbeite als Zahnarzt in Berlin und Brandenburg und über die vielen Jahre, die ich gelebt habe, habe ich meine Ernährung zigmal umgestellt und zum Schluss bei Carnivore gelandet. Und heute habe ich das Thema bekommen, dass ich darüber referiere, wie das Mikrobiom des Menschen ist unter dem Aspekt des der carnivoren Ernährung. Das Mikrobiom, fangen wir damit an. Das ist ein Begriff, was sehr schwammig ist. Aber das Mikrobiom besteht aus das Bakterium, das Virum, das Parasitom und diverse andere Lebewesen, die so klein sind, dass sie unser Körper besiedeln. Wir sind ein Biotop. Und weil wir ein Biotop sind, bieten wir diversen Lebewesen eine Nahrungsgrundlage. Und das ist sehr, sehr abhängig davon, was diese Biotop ausgesetzt ist. Wir haben Lebewesen auf uns und in uns. Wir sind eigentlich aufgebaut wie ein komplexer Schlauch. Es ist ein Schlauch, hier vorne fängt es vorne an und unten hört es auf, ist offen und es gibt einige Hohlräume, die mit diesem Schlauch verbunden sind. Zum Beispiel die Lungen. Das sind Hohlräume, die verbunden sind mit dem Schlauch. Oder die Kieferhöhlen. Oder das Urogenitaltrakt und diverse andere Bereiche. Das sind Hohlräume, die auch besiedelt werden von außen, von innen. Das Einzige, was für uns wichtig ist, ist, dass wir wissen, als Organismus zum Überleben brauchen wir Barrieren. Unterschied zwischen ich und nicht ich. Deswegen haben wir ein Immunsystem, um das Ganze auszugrenzen. Ein Mikrobiom ist für uns nicht feindlich. Nicht notwendigerweise. Es möchte auch nur essen. Es geht um die Wurst. Im wahrsten Sinne. Das heißt, wenn wir uns ernähren, Carnivore ernähren, haben wir ein paar Mitesser. Ja? Das geht nicht ohne. Warum? Weil heute hatten wir einen super Teller mit Carnivorem Essen. Das heißt, Nahrung aus tierischen Quellen. Unsere Zellen sehen nichts davon. Nichts davon darf die Zelle erreichen in dieser Form. Es muss vorher aufgespalten werden in den einzelnen kleinen Einheiten. Das heißt, die Zelle weiß nicht, ob wir Carnivore sind oder Herbivore oder sonst irgendwas. Die Zelle sieht Aminosäuren, Fette unterschiedlicher Art, Lipide nenne ich sie, mit Fett wird viel Schindluder getrieben und eventuell Zucker. So, das Witzige ist daran, dass sämtliche Herbivoren, die wir kennen, ein Mikrobiom benötigen, um die Pflanzennahrung aufzuschließen. Ohne diesen Mikrobiom können sie nicht leben. Und das, was bei denen ankommt, ins Blut, sind Proteine, sind Aminosäuren und Lipide. Weil das Mikrobiom alles aufspaltet für sie. Und dafür haben sie spezielle Vorrichtungen, was wir nicht haben. Unser Wurmfortsatz ist verkümmert. Das, was bei einem Gorilla Meter lang ist, ist bei uns höchstens ein paar Zentimeter, 4-5 Zentimeter lang. Im entzündeten Zustand vielleicht dick und vergrößert. Aber wir sind ganz anders aufgebaut als die anderen Menschenaffen. Ganz, ganz anders. Wir sind Menschenaffen, wir sind ganz anders aufgebaut. Und es hat nicht nur damit zu tun, dass uns ein Chromosom fehlt. Chromosom Nummer 2 ist riesig, aber dass wir uns ganz anders ernähren. Und dementsprechend haben wir auch ein ganz anderes System, die Nahrung aufzuknacken. Witzigerweise ist es so, dass die Lebewesen, die deswegen Carnivore versus Herbivore, sind wir darauf spezialisiert, bereits vorgefertigte Proteine und Lipide, die möglichst frei von Giftstoffen sind, aufzunehmen. Wir haben einen Dünndarm, was extrem spezialisiert darauf ist, es alles aufzunehmen, so schnell wie es geht. Und wir können Fleisch verwerten, was Verwesungsprozesse schon hat. Sehr interessant. Das schafft kaum ein anderes Tier. Ich fange damit an. Das hatte ich bei der letzten, wer möchte, kann sich das auch anhören. Bei dem letzten Vortrag hatte ich das auch erwähnt, dass wir einen Magensäure-pH-Wert von circa 1,25 haben, wenn alles gut funktioniert. So, das, was dem am nächsten kommt, ist von Aasgeier. Die haben 1,5 bis 1,75. Und das ist logarithmisch. Das ist ein Riesenunterschied zwischen nur diese Dezimalzahlen und logarithmisch. Obligate Karnivore wie Katzen, Raubkatzen und so weiter, haben Magensäure von über 2,5. Das heißt, wir haben was Besonderes. Warum? Keine Herbivoren haben Magensäure. Wenn sie es hätten, würden sie alle Bakterien abtöten, alle Protozoen abtöten und alles abtöten, was das Aufschließen von Pflanzenstoffen unterstützt, weil die Säugetiere das nicht schaffen. Ich spreche von Säugetieren. Um darauf zurückzukommen, im letzten Vortrag hat man über die Ketose gesprochen und eventuell die ketogene Ernährung, möglich auch über, bedingt möglich, über die Pflanzennahrung. Lass uns mal schauen, was die optimale Nahrung für uns ist. Wir behaupten, das wäre fleischbasiert oder Carnivore. Was brauchen unsere Säuglinge? In dem Moment, wo sie geboren sind, nehmen wir sie mit und lassen sie am Rasen äsen oder sowas? Nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Die optimale Nahrung für einen Säugling ist die Muttermilch. Und was hat die Muttermilch? Fett, sehr richtig. Und irre viel Cholesterin. Und da kommen wir wieder zurück zu dem ganzen Thema. Wieso Cholesterin? HDL, LDL, VLDL und all diese Sachen sind keine Cholesterine. Sie werden fehlbenannt als Cholesterine und das ist Absicht. Da möchte man etwas verkaufen, um diese zu senken. Erstmal ein Problem erfinden und dann etwas eine Lösung anbieten, machiavellischer Art, das Problem zu lösen. Es gibt kein Problem, weil wir haben das hier entwickelt, weil wir Lipide zu uns nehmen. Wir sind Fettfresser. Mickey Bendoa hat ein Buch geschrieben darüber, Man the Fat Hunter. Wer es gelesen hat, kann die Hand heben. Mickey Bendoa, sagt euch der Name was? Man the Fat Hunter. The Fat Hunter. Jedenfalls ganz, ganz interessant, dass es sich herausstellt, dass wir eigentlich auf der Suche nach Fett sind. und zwar tierisches Fett. Aber Fett ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir auch, wenn wir hungrig sind oder irgendwas total lecker finden, dann greifen wir zum Donut mit viel Fett oder zu irgendwelchen anderen Sachen, die fettig sind. Das machen die Veganer genauso. Das Problem ist einfach nur, es gibt pflanzliche Fette und tierische Fette. Und die meisten pflanzlichen Fette sind Frostschutzmittel. Die gehören nicht in unserem Körper. Tierische Fette sind keine Frostschutzmittel. Wir kommen darauf zurück. Dadurch, dass ich jetzt ohne PowerPoint-Präsentation frei rede, kann es sein, dass ich vom Thema wegkomme. Aber das Interessante ist, dass unsere Säuglinge, nachdem sie geboren sind, sie kriegen die Muttermilch. Die Muttermilch ist die beste Nahrung für ein Kind, für einen Homo sapiens, für Säugetiere. Und die Muttermilch ist, unsere Muttermilch ist sehr hoch in Cholesterin, gehirnbildende Substanzen. Das ist das, was unser Körper sich durch diese Expensive Tissue Hypothesis unser Körper sich leisten können, das Gehirn. Deswegen können wir fachsimpeln über unsere Ernährung, wo kein anderes Tier das tut. Weil wir selber nicht wissen, was wir essen sollten, aber wir machen daraus eine Wissenschaft. Aber das Interessante daran ist, dieses Selbstbewusstsein und die Möglichkeit, seinen eigenen Bauchnabel zu untersuchen und zu gucken, okay, was ist denn das, wieso habe ich denn sowas? Das ist was Besonderes, was wir Menschen haben. Aber unsere Säuglinge, sie brauchen nach wie vor die Muttermilch. Die Muttermilch bringt sie in die Ketose. Wer wusste das nicht? Wir fangen mit der Ketose an. Alle Säuglinge sind tief in der Ketose. Ja? Und das ist das Witzige an der ganzen Sache. Es geht dann aber los irgendwann, dass wir denen dann sagen, ach, man muss ja Beikost füttern. Was ist das in der Regel? In diesen Breitengraden vielleicht. Aber das war anders. Das war anders, weil es ist ja, ich sage mal so, die Entwicklung des Küssens hat damit zu tun. Die Japaner füttern ihre Kinder, die erste Beikost kommt aus dem Mund der Eltern. Sie kauen alles vor. Und sie kauen es vor und stecken es in den Mund. Das machen auch die Inuit beispielsweise. Was essen die Inuit? Sie haben keine Pflanzen. Sie haben, wenn sie ursprünglich leben, dann haben sie keine Pflanzen. Das heißt, sie essen Fett in der Regel. Sie essen auch Fisch. Aber das, was sie am liebsten essen, sind Säugetiere aus dem Meer. Und zuerst wird das Fett in kleinen Stückchen geschnitten und dann vorgekaut. Fett wird benutzt zum Verbrennen um Licht und Wärme zu erzeugen und so weiter. Aber sie füttern die Kinder mit vorgekautem Fett. Das ist fantastisch. Und genau das braucht das Kind mit dem Mikrobiom, was in dem Mund der Eltern ist. Das heißt, bei einer Koala, damit sie diese hochgiftigen Eukalyptusblättern verdauen können, muss ein Koala-Baby Mutters Kot fressen, damit sie die Bakterien bekommt, die in der Lage sind, die Toxine abzubauen. Wir kriegen das über den Mund. Und deswegen ist es ganz interessant, dass wir das Küssen entwickelt haben, weil das ist die intimste Art, jemand zu sagen, ich kümmere mich um dich, ich liebe dich. Das ist witzig, weil das tun wir mit unseren Kindern. Wir sagen, ich beschütze dich und du wirst von mir ernährt. So, zuerst über die Brust und dann über den Mund. Und das Witzige ist, dass die Übertragung der Keime ist mannigfaltig. Der erste Kontakt mit einem Mikrobiom hat ein Kind, unsere Kinder, bei der Geburt. Und witzigerweise ist es sehr modern geworden, dass man Kaiserschnitt macht. Und was kriegt das Kind dann nicht beim Kaiserschnitt? Die ganzen Lactobacillen, die man braucht, die eigentlich in der Scheide drin sind. So, die Lactobacillen brauchen wir, damit wir die erste Milch, die wir dann aufnehmen, auch aufgespalten werden kann. Aber Kinder spalten ihre Nahrung nicht auf, die Säuglinge. Das Interessante an dem Ganzen ist, dass die Milch auch etwas enthält namens Immunglobuline. Und diese dürfen nicht aufgespalten werden, ansonsten funktionieren sie nicht. Sie müssen im Ganzen die Darmwand passieren. Im Ganzen. Und dadurch kann das Kind auch ein Immunsystem entwickeln, was über die Mutter erworben wird. Über die Milch. Und die Darmwand muss porös sein. Da sind die Tight Junctions noch nicht entwickelt. Wer kennt Tight Junctions nicht? So, das ist so eine Art Reißverschluss zwischen den Zellen. Ach, ich einen Schritt zurück. Ganz am Anfang habe ich erwähnt, ich und nicht ich, Außenwelt und Innenwelt. Unsere Innenwelt ist nicht unser Darm. Unsere Innenwelt ist die Schicht zwischen Darm und Außenhaut. Das ist ein Schlauch. Okay, das ist unsere Innenwelt. Da drin sind unsere Organe. Okay? So, sie sind nicht in unserem Darm. Das ist ein Schlauch, was offen ist. Das ist unsere Außenwelt. Und witzigerweise gibt es zwei große Schranken in unserem Körper, die jetzt relevant für uns Karnivoren sind. Das erste ist die Darm-Blutschranke und die zweite ist die Blut-Hirn-Schranke. Beide total interessant und sehr relevant für alle Krankheiten, die wir alle hatten und die Krankheiten, die uns dazu gebracht haben, in die karnivore Richtung uns zu entwickeln. Viele haben einen Leidensweg hier und jeder kennt seinen eigenen Leidensweg und warum er hierher gekommen ist. Aber dass wir zum Schluss hierher gekommen sind und als Carnivore geendet haben, bedeutet viel. Das bedeutet, wir merken, dass unsere Leidenswege langsam ein Ende haben. Die ganzen Autoimmunerkrankungen, die ganzen Probleme mit Blutzucker, die ganzen Probleme, die mit dem Älterwerden und einfach keine Energie haben, die verschwinden so langsam. Wieso ist denn das so? Weil wir endlich die richtigen Kraftstoffe in unserem Auto stecken, wofür wir eigentlich gebaut sind. Wir haben nicht die Anatomie eines Gorilla oder einer Panda oder sonst irgendwas. Wir haben einen Magen. Und da komme ich zurück auf die Magensäure. Wir können Pflanzenstoffe nicht verwerten. Geht nicht. Um sie zu verwerten, müssen wir die Pflanzen mazerieren. Wir müssen sie kochen, zerkochen, totkochen. Und meine rohvegane Zeit war eine absolute Katastrophe. Ich habe mich toll gefühlt, weil ich super strukturiertes Wasser zu mir bekommen habe, aber der Rest war einfach verbunden mit Hautproblemen, mit Magen-Darm-Problemen und alles andere. Das Mikrobiom hier drin, was ich über die Kindheit erworben habe, über die Brust meiner Mutter und ich bin Kaiserschnitt, herzlichen Glückwunsch, habe keine Lactobacillen gehabt, aber ich wurde 2 Jahre lang gestillt. So, da kann man auch in diesem Bereich, wo die Brustwarze ist, da gibt es auch genug von diesen Bakterien, die Milch aufspalten. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, unsere Schicht zwischen Außenwelt und Innenwelt ist im Darmbereich, diese Schranke ist sehr wichtig. Weil in dem Moment, wo diese Schranke aufgeweicht wird, kommen Sachen hindurch, die wir nicht benötigen. Als Säuglinge brauchen wir die Immunglobuline unserer Mutter. Die kommen über die Milch. Aber irgendwann mal schließen sich diese Schranken wie die Schädelnähte und dann muss das Immunsystem aktiv werden. Jetzt ist die Frage, wer weiß, wie dick diese Schranke ist zwischen Darmlumen und Blut? Bitte? Eine Zelle. Eine Zelle. Eine Zelle trennt den Darminhalt vom Blut. Überlegt mal ganz kurz, was das bedeutet. Das heißt, sind wir dafür gebaut, Stoffe zu uns zu nehmen, die die Darmwand aufreißen können, in Form von Fasern? Oder sind wir dafür gebaut, etwas aufzunehmen, was leichter verdaulich ist? Selbstverständlich leichter verdaulich ist. Weil, was machen die Fasern? Sie reißen die Darmwand auf, da entsteht Narbengewebe, das wird wieder aufgerissen, da entsteht nochmal Narbengewebe, das wird wieder aufgerissen, dann zum Schluss entsteht etwas namens Divertikel. Und da kommen alle möglichen Reste hinein, die wir zu uns nehmen und verursacht Entzündungen. Bei unserer Darmblutschranke mit der einen Zelle, dürfen diese Zellen, die stehen wie ein Phalanx, wie die Römer und die Mazedonier das gemacht haben, wie ein Phalanx, dicht an dicht und haken sich ein, so die Arme eingehakt und sagen, du kommst nicht durch. Nichts kommt durch, nur das, was wir entscheiden. So, wir haben aber einen Darm voller Bakterien und Pilze und Viren und Amöben und Würmer. Und Würmer. So, die wollen alle mitessen. Sie wollen alle mitessen. Und was sie feststellen, ist, dass unser Blut irre interessant ist. Deswegen kommen die Bandwürmer und beißen sich in die Darmwand hinein und saugen was raus mit ihren Körperteilen, was im Darm drin ist, nehmen sie es über den Körper alles auf, was wir, deswegen haben wir große Probleme damit. Sie wollen alle mitessen. Ja, das heißt, da ist eine Party innen drin, die gerade stattfindet. Sie essen, leben, vermehren sich und so weiter und so fort. Was ist mit uns? Wollen wir das unterstützen? Ich komme aus einem Land, wo die Ayurveda wichtig ist als Medizin. Bevor Rockefeller die ganze Medizin im Westen zerstört hat und nur die Schulmedizin hineingebracht hat, ich bin Schulmediziner, herzlichen Glückwunsch, war die Naturmedizin wichtig. Pflanzen waren Medizin. Tiere waren Nahrung. Sollte man immer noch so sehen. Die Ayurveda sagt, du sollst essen. Alles, was du isst, solltest du 32 Mal kauen. Wieso 32? Wie viele Zähne haben wir, wenn alles funktioniert? 32. Du solltest alles 32 Mal kauen. Du solltest Festes zu Flüssigem kauen und Flüssiges zu Gas. Im Deutschen sagt man, gut gekaut ist, halb verdaut. So, wir zerkleinern alles. Und die Ayurveda sagt, du solltest Sachen essen, die verwesen können. Aber sie essen, bevor sie verwesen. Interessant. Das heißt, wir sind so gebaut, das wussten die schon, dass wir Sachen essen sollten, die nicht ewig haltbar sind. Aber wenn man in den Supermarkt reingeht, 99% von den Sachen, die dort sind, sind ewig haltbar. Ist es gut für uns? Nö. Für uns nicht. Für die Big Food und Big Pharma, ja. Big Food macht uns krank, Big Pharma hat eine Lösung dafür. Das heißt für uns, dass wir Sachen zu uns nehmen sollten, die kaputt gehen und sie frisch essen. So heißt es. Deswegen wird selbst Fleisch, wenn es so ein bisschen älter ist, wird in der Regel verworfen, obwohl das nicht so schön ist. Aber unsere Magensäure, wenn alles gut funktioniert, schafft es, verwesenes Fleisch zu verdauen. Verdauen in dem Sinne, weil wir brauchen die Magensäure für verschiedene Sachen. Das ist unsere erste Barriere, die allererste. Im Mund sowieso, wir haben Immunglobuline im Mund, die gewisse Sachen abfangen und so. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, da kann man alles nachlesen. Die zweite Phase ist der Magen. Der Magen hat Magensäure, die 1,25 pH hat. Das ist fantastisch, das schafft noch nie mal ein Geier. Und das heißt, wir können wirklich Fleisch, was so verdorben ist, dass noch nicht mal, dass sie fliegen, was mit anfangen können wir essen und daraus diesen Menschen herstellen. Wir schaffen das, wenn die Magensäure funktioniert. Die Magensäure kann man inaktivieren, indem man Pflanzen zu sich nimmt. Was sind Pflanzen? Basisch. Und diese Basenernährung, absoluter Schwachsinn. Weil in dem Moment, wo man irgendetwas hineintut in den Körper, das, was im Blut ankommt, ist immer pH 7, hast du nicht gesehen. Immer. Du kannst dein Blut-pH nicht derart beeinflussen. Wenn du es tust, dass innerhalb 0,1 pH irgendwas eine kleine Veränderung gibt, sind wir tot. Wir sind nicht lebensfähig. Das bedeutet für uns, dass wir das essen sollten, was unser Körper sagt, ist richtig. Und in der Regel ist es so, die Säure ist dafür gedacht, dass Bakterien dort nicht überleben können. Helicobacter pylori, das ist ein Thema für sich. Einer unserer Mikrobiombewohner. In der Regel machen sie keine Probleme. In der Regel. Aber manche Leute haben Probleme damit mit dem Reflux. Weil die Ärzte der Meinung sind, dass Reflux eine Krankheit ist, die durch zu viel Säure bedingt ist, kriegen sie Protonpumpenhemmer. Und das war's. Das heißt, wir haben unsere erste Schutz gegen Parasiten aufgehoben. Und als zweites können wir Fleisch nicht mehr verdauen. Wenn wir keine Säure haben, und das ist das Witzige, selbst als Carnivore, wenn wir Probleme haben, Fleisch zu verdauen, dann ist es in der Regel, hat es damit zu tun, dass unsere Magensäure sich noch nicht daran gewöhnt hat, Pflanzen zu essen, von Pflanzen essen zum tierischen. Unsere Magensäure muss produziert werden in großen Mengen. Was brauchen wir dafür als Carnivore? Woraus wird Magensäure hergestellt?
Salz.
Salz. Salz war früher wichtiger als Gold. Soldaten heißen Soldaten, weil sie mit Salz bezahlt wurden. Salary. Richtig, genauso ist das. Und Salzburg und diverse andere Städte in Deutschland sind reich geworden durch Salzsteuer. Salz ist wichtig. Was hat man damals gegessen? Fleisch. Alles Mögliche. Wir brauchen Salz, um Magensäure herzustellen. Wenn wir Magensäure haben, dann passiert was Geniales. Da wird nicht nur Eiweiß aufgespalten mit Pepsin und alle anderen Enzymen, sondern etwas Geniales passiert, dass aus dem Fleisch B12 abgespalten wird. Wir brauchen B12 wofür? Alles. Jede Zelle braucht B12. Ja, und diese B12 wird abgespalten, wird durch ein Molekül namens intrinsischen Faktor, das braucht man nicht wissen, aber erst dadurch wird das Ganze in den Darm transportiert und in den Darm resorbiert. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Wo sind die Bakterien? Wir haben ein Mikrobiom innen drin, aber in welchem Darm? Wir haben Dünndarm, Dickdarm, Zwölffingerdarm. Wo? Wo sind die Bakterien?
Dickdarm.
Dickdarm. Haben wir keine im Dünndarm?
So,
sollten nicht. Was passiert, wenn wir im Dünndarm Bakterien haben? Das nennt man
SIBO.
Und wenn man Pilze hat im Dünndarm? SIFO. Interessant. Sie gehören da nicht hin. Warum? Im Gegensatz zu den anderen Tieren, die Pflanzen essen, ist unser Dünndarm nur für die Resorption zuständig. Nur für die Resorption. Das heißt, alle Verdauungsenzyme, hauptsächlich sind die Verdauungsenzyme, werden durch die, in dem Bereich des Magens und des Zwölffingerdarmes durch die Pankreas produziert. Es ist so, dass wenn sie unser Dünndarm erreichen, ist schon ein Großteil davon schon Nahrungsbrei. So, wir haben Nahrungsbrei im Dünndarm. Was ist mit dem Dickdarm? Was haben wir dort? Vorzugsweise nur Reste, die wir nicht verstoffwechseln können. Vorzugsweise. Ist es immer so? Das ist nicht der Fall, weil die Bakterien wissen das, die Pilze wissen das, die Würmer wissen das, dass wenn wir die Stoffe vorher schon aufnehmen im Dünndarm, dass sie nichts mehr haben. Also wollen sie dorthin. Und das ist sehr begehrt, unser Dünndarm ist sehr begehrt. Da wollen sie hin. Aber wie kommen sie da hin? Wer kennt Actimel oder Yakult? Wer kennt das? Ja. Sehr interessant, ne? Also, wisst ihr, warum die Joghurt heißen, aber kein Joghurt sind? Weil das sind Fäkalienbakterien. Die können kein Joghurt machen. Das geht nicht. So, wenn man daraus, das sind tolle Experimente gemacht worden, dass man dicke Mäuse genommen hat, deren Darminhalt in den Darminhalt von dünnen Mäusen reingetan hat, sie wurden dann dick. Und umgekehrt genauso, dass die dünnen dann die dicken Mäuse dünn gemacht haben und so weiter. Aber wenn man sowas nimmt und hier reintut, dann hat man Bakterien, die nicht hineingehören im oberen Darmtrakt. Da gehören sie nicht hin. Aber da kommen sie hin. Aber wir machen das, bevor es diese Produkte gab, gibt es noch was noch Interessanteres, was wir uns antun. Wie wir unser Dünndarm mit Parasiten und Pilzen und Bakterien besiedeln. Viel, viel interessanter. Und zwar mit Gemüse, mit Salate. Wieso denn das? So, überlegt mal, womit werden Salate gedüngt? Mit Fäkalien. So, die werden mit Fäkalien gedüngt. Grundsätzlich, Gülle ist der beste Dünger. Sie werden draufgesprüht. Aber werden sie gekocht, bevor wir sie essen, die Salate? Ups. Ups. Das heißt, Die verkeimtesten Nahrungsmittel, wenn man sie so nennen möchte, sind Salate. Wenn man die Wurmeier da nicht rausholt, dann hat man sie im oberen Darmtrakt. Da sind sie, genau da, wo sie hin wollten. Okay? Und da, wo unser Nahrungsbrei ist, da fangen sie an zu fressen. Okay? Sie fressen mit und wir wundern uns, dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Wir fühlen uns nicht gut. Wir haben psychische Probleme. Wir haben Hautprobleme. Wir haben Probleme mit den Organen, die nicht richtig funktionieren, weil wir haben einen Mangel an Nährstoffen, die eigentlich wir zuerst aufnehmen hätten müssen, bevor unsere Mitbewohner das tun. Sie dürfen ruhig da leben. Ich meine, die sogenannten Naturvölker, wir sprachen von den Maasai oder vielleicht von der Hadza oder irgendwelche andere, die herumschwirren momentan, das sind keine Naturvölker, sondern sie leben in der Natur. Wir leben in diesen geschlossenen Räumen, da gehören wir nicht hin. Aber sie sind genauso modern, wie wir es sind. Sie leben nur woanders, in der Natur. Das sind moderne Menschen. Es gab Naturvölker früher, die sich anders ernährt haben. Und von diesen erfolgreichen Lebewesen stammen wir ab. Das Interessante daran ist, dass diese sogenannten Naturvölker, sie sind voller Parasiten. Das ist doch super, das ist doch gut, dass sie voller Parasiten sind. Weil die Tiere, die sie fressen, voller Parasiten sind. Welches Tier ist leichter zu fangen? Ein gesundes Tier, was keine Parasiten hat? Oder ein krankes Tier? Ein krankes Tier. Und in der Natur ist es so, dass alle Karnivoren, sie fressen zuerst die kranken Tiere. Natürliche Auslese. Schnell weg. Aber man frisst diese Parasiten mit. Man frisst deren Mikrobiom mit. So, das Problem ist, dass Pflanzen so wertlos sind in der Nährstoffzusammensetzung, dass es sich gar nicht lohnt für einen Menschen, der in der Natur lebt, Pflanzen als erste Wahl zu sich zu nehmen. Das geht nicht, das bringt nichts. Honig, okay. Hin und wieder mal, wenn man irgendwas sieht, dann kann man da hingehen und das plündern und so weiter. Okay, das ist, weil unsere Zunge süß gegenüber sehr bevorteilt ist. Möchte einfach Süßes zu sich nehmen. Aber die Natur bietet uns, die Pflanzen wollen nicht gegessen werden. Deswegen sind sie voller Giftstoffe in der Natur. Sie sind voller Giftstoffe. Sie wollen nicht gegessen werden und sie wehren sich mit Händen und Füßen. Sie können nur nicht wegrennen. Aber die Pflanzen wollen eins, dass wir ihre Früchte essen. Nicht die Kerne, die Früchte. Die Früchte haben so wenige Lektine und Giftstoffe, dass man diese essen könnte. Aber die Früchte gibt es nicht das ganze Jahr durch. Nur zu Spätsommer, wo alles reift. Und Spätsommer bedeutet, dass die Pflanzen uns helfen, dick zu werden, damit wir in die Ketose kommen über Winter. Und dadurch auch gleichzeitig, wenn wir es rauspuppen, dass die Kerne dann mit verstreut werden. Das ist ein Geben und Nehmen. Ist uralt. Aber kommen wir zurück zu den Mikrobiomen in unserem Körper. Salate essen ist nicht gut, ist nicht gesund. In dem Moment, wo ich das erkannt habe, habe ich aufgehört, meine Kinder zu zwingen, Salat zu essen. Und meine Kinder waren so glücklich, dass sie gesagt haben, Papa, ich liebe dich. Und das ist... Das hat was zu bedeuten, weil das bedeutet, dass die Kinder dann auf einmal natürlich zugreifen zu den Sachen, die sie toll finden. Natürlich sind es Süßigkeiten. Aber das Ding ist, wenn man denen keine Salate anbietet, kein Gemüse anbietet, Früchte anbietet, sie greifen sofort zu den Früchten. Sofort, gar kein Problem. Und nebenbei schaffen die Kinder auch ein bisschen Fleisch zu essen. Kinder brauchen, sie können mit Glucose besser umgehen als wir. Das Problem ist mit den Typ-1-Diabetiker, die ganz früh dann Typ 1 bekommen. Das ist eine Autoimmunerkrankung in meinen Augen, so ähnlich wie Hashimoto oder Bardet oder Neurodermitis oder diverse andere Erkrankungen. Ich bringe jetzt die Überleitung zu Autoimmunerkrankungen und Pflanzenstoffe. Autoimmunerkrankungen und das Mikrobiom. Und warum diese drei miteinander zu tun haben. Die meisten Kalorien sind, sollte man nicht mit Essen zusammenbringen. Das mag ich nicht, weil das ist wieder so was Ähnliches wie gute und schlechte Cholesterol oder Cholesterin. Das ist ein Misnomer und sollte verbannt werden. LDL und HDL sind keine Cholesterine, das sind Lipoproteine. So, Kalorien sind eine Wärmeeinheit. Die haben nichts damit zu tun, wie viel Energie wir aus der Nahrung holen, weil in Bombenkalorimeter verbrennt man alles zur Asche und das kann unser Körper nicht. Deswegen sollte man über Kalorien nicht reden, das ist ein Misnomer, das ist falsch, aber das ist ein Thema für sich. Das, was am energiedichtesten ist unter den Pflanzenstoffen sind Kerne und Wurzeln. Pflanzenkerne und Wurzeln. Die Öle da drin können mit der Beta-Oxidation eventuell abgebaut werden, aber sie sind giftig für unser Körper. Die Öle sind Frostschutzmittel für die Pflanzen, weil die Pflanzen haben dadurch einen Vorteil, dass sie als Erste, wenn sie nicht durchfrieren, als Erste zum Frühling auskeimen können. Frostschutzmittel. Die sogenannten Omega-3 und Omega-6 der Pflanzen sind nicht die gleichen wie die Omega-3 und Omega-6 der Tiere. Weil allein schon durch die Kettenlänge, wir haben C18, C20 und C22. Wer kennt die Unterschiede zwischen den Omega-3 in diesen Längen? C18, C20, super. Und das ist das Problem, weil wir nehmen die Pflanzen-Omega-3, die giftig für uns sind, gegenüber die tierischen Omega-3, zum Beispiel die CLA der Rinder, ist das, was wir super gut verwerten können. Conjugated Linoleic Acid heißt das. Und das ist in den Knochen der Tiere. Super toll. Die Tiere haben vorher schon Pflanzen gegessen, aufbereitet und uns bereitgestellt. Und das ist das, was wir essen sollten. Das ist das, was unser Körper braucht. Auch wieder ein anderes Thema. Aber Kerne, Samen enthalten sehr viel Stärke. Und die Stärke und die Glukoseeinheiten, die wir im Körper abspalten, sind energiereich. Und das ist das, was wir zu uns nehmen. Aber das kommt mit einem Preis. Wer Kerne zu sich nimmt, in der Regel sind es Gräser. Getreide sind Gräser. Gräser haben Giftstoffe namens Gluten in den Kern. Und es gibt über 5000 verschiedene Arten von Gluten. Und die Glutenunverträglichkeit und die Glutenintoleranz, zwei unterschiedliche Sachen, sind bekannt. Weizengluten ist das bekannteste von allem, weil von Weizenprotein ist, glaube ich, 79% von dem Protein ein Gluten. Und diese Gluten heißt Gliadin. Reis hat auch Gluten, witzigerweise. Mais hat auch Gluten, aber sie heißen anders. Orizin ist vom Reis und hat nur 5%, und deswegen ist es leichter bekömmlich. Gluten hat eine ganz interessante Eigenschaft. Gluten oder das, was in Eiweiß der Getreidesorten drin ist, das produziert in unserem Körper Glutamorphin. Das heißt, wir sind abhängig von. Wir sind eigentlich, wenn wir Getreide essen, sind wir drogensüchtig. Weil die Pflanzen genau wissen, dass Morphium uns rosa Elefanten sehen lässt. Morphium ist auch ein Schmerzmittel. Das heißt, wenn Schäden entstehen, die Schmerzen verursachen, merken wir es noch nicht mal, weil es Schmerzmittel sind, die dabei sind. Und die Schäden sind irgendwann mal so stark, dass die Tiere nicht mehr Nahrung aufnehmen können. Aber sie kriegen ja Morphium. Sie kriegen Gluteomorphin. Das ist übrigens in Milch auch mit drin. Caseomorphine heißen die. Sehr interessant. Gliadin hat eine, das ist Weizengluten, ist Gliadin, hat eine Eigenschaft, etwas aufzulösen. Und zwar dieser Phalanx der einzelnen Zellen des Darmes. Das heißt, diese einzelnen Zellen, die dicht nebeneinander stehen, du kommst nicht durch, öffnen sich. Wenn sie sich öffnen, dann passiert was ganz Interessantes. Als erstes gehen Stoffe hindurch, die noch nicht aufgeschlüsselt sind, noch nicht aufgespalten sind. Oligosaccharide, Proteine, unverändert. Und der Körper sagt, stopp, was ist denn das? Unsere Türen sind offen, die Grenzen sind offen, da kommen irgendwelche fremde Sachen rein. Das geht nicht. Absolute Katastrophe, Ausnahmezustand. So, das Immunsystem wird aktiviert. Witzigerweise, wir essen ja nicht nur Brot, sondern da muss ein Belag drauf. Erdnussbutter zum Beispiel. Ja, nur ein Beispiel, die Amerikaner, Standard American Diet, sie essen sehr viel Erdnussbutter. Erdnüsse sind keine Nüsse, das sind Bohnen. Und sie enthalten etwas namens Phasiolin. Und Phasiolin ist ganz witzig. Das geht hindurch, mitunter, und hat hämagglutinierende, also blutverdickende Eigenschaften. Mitunter. Das kann auch die Kohlenhydrataufnahme ein bisschen stoppen. Aber es gibt diverse andere Sachen. Wenn wir Kartoffel essen zum Beispiel, die Junctions sind immer noch offen. Es ist, da kommt alles hindurch. Und Kartoffel enthalten Solanin. Kommt rein. Die Türen sind offen. Ja? Alle Kohlarten enthalten Stoffe, die unsere Schilddrüse attackieren. Kommt durch. Gar kein Problem. Und auf einmal hat man Probleme damit, obwohl es genug Jod gibt, dass wir einen Kopf entwickeln. Auf einmal haben wir Hashimoto's und Basedo. Auf einmal ist die Haut nicht mehr in Ordnung, weil wir diese Giftstoffe jetzt auf einmal aufnehmen, die nicht hineingehören. Fleisch hat diese Giftstoffe nicht, Pflanzen schon. Das heißt, in dem Moment, wo wir Weizenproteine zu uns nehmen oder irgendetwas, was diese Phalanx öffnet, dann sind wir erledigt. Unser Selbst ist nicht mehr zu unterscheiden von außen. Und das ist ein Alarmzustand. Und alle Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, sollten wissen, dass dieser Alarmzustand für sie Alltag ist. Sie kennen nur diesen Alarmzustand, was anderes kennen sie nicht. Und das Gehirn funktioniert auch nicht. Warum? Weil diese Zonulin, was dann kommt, das öffnet auch die Blut-Hirn-Schranke. Wenn die Blut-Hirn-Schranke sich öffnet, dann gehen diese Stoffe auch ins Gehirn. Und das kann das Gehirn gar nicht haben, weil das Gehirn trennt sich sogar vom restlichen Körper. Das Gehirn macht seine eigene Cholesterine, macht seine eigene Sachen. Der sagt, nein, wir sind das Vatikan. Also ihr kommt nicht rein. Selbst alles vom Körper kommt nicht rein. Das Gehirn braucht seine eigene Sachen. Ja, wir sind Staat im Staat sozusagen. Aber wenn das aufgeweicht wird, dann kommen die ganzen Probleme, psychischen Probleme. Da kommen auch Probleme wie Parkinson, Alzheimer und all diese Sachen, weil unsere Blut-Hirn-Schranke aufgeweicht wurde. Da kommen auch Bakterien rein und Viren. So, wer hat schon von BSE gehört? Interessant, oder? Aber das ist, weil wir Tiere essen, natürlich. Herpesviren, wo leben die? Im Rückenmark und im Gehirn. Das heißt, irgendwie sind sie reingekommen. Das heißt, unser Biotop ist nicht nur so, dass außen welche leben. Wir haben auch Lebewesen, die in uns drinnen sind. Und es gibt tatsächlich auch, wenn man Haustiere hat, noch interessantere Lebewesen. Wer hat Katzen zu Hause? Was geben die Katzen weiter an uns? Toxoplasmose. Und die Toxoplasmen, das ist ganz, ganz interessant, weil die Toxoplasmen brauchen einen Lebenszyklus zwischen Katze und Beutetier. Seit wann sind wir Beutetier von Katzen? Toxoplasmose, wenn eine Ratte zum Beispiel Fäkalien, Toxoplasmen verunreinigte Fäkalien frisst, dann geht es ins Gehirn der Ratten und die Ratten finden Katzenurin betörend. Sie wollen auf einmal alles, was katzig ist, dahin. Und es ist ganz leicht dann, weil die Katze frisst die Ratte und auf einmal ist dieser Kreis geschlossen. Toxoplasmen steuern unser Gehirn. So wie die Darmbakterien und die Würmer im Darm und die Pilze uns steuern. Heißhungerattacken, wer kennt das nicht? So, das sind nicht wir. Wir sind vielleicht... bei den ganzen Zellen in unserem Körper, ich würde sagen, circa 30 Milliarden sind wir und circa 40 Milliarden sind unsere Mitbewohner. Interessant, oder? Sie haben ungefähr das hundertfache Genom als das, was wir selber sind. Total interessant. So, aber Toxoplasmen. Wieso sind wir auf einmal Wirte für Toxoplasmen? Wenn man bedenkt, dass Katzen eigentlich die Hauptwirte sind und sie fressen Mäuse, seit wann hat eine Hauskatze einen Mensch gegessen? Und das muss Millionen Jahre alt sein. Millionen Jahre alt, dass diese Toxoplasmen sich in uns auch ein Wirt sehen, ein Zwischenwirt. Stellt sich heraus, dass man Schädel gefunden hat mit Löchern von Menschen, von alten Australopithecinen, also das sind teilweise Hominidarten, mit Löchern in den Schädeln von den langen Fangzähnen von Raubkatzen. Wir waren Beute. Früher haben die Raubkatzen uns gerne gegessen. Wir sind lecker, so, wenn man uns kriegen kann. Das heißt, Toxoplasma ist uralt, kennt uns. Und dementsprechend kann Toxoplasma uns auch steuern. Okay? Wir werden von unserem Mikrobiom gesteuert. Unser Gehirn wird gesteuert. Unser erstes Gehirn ist hier. Unser zweites ist hier. Das hat sich zuerst entwickelt und dann das hier. Das Interessante an dem Ganzen ist, um das ein bisschen abzukürzen, weil ich kann den ganzen Tag darüber reden, unser Mikrobiom ist angepasst an das möglichst toxinfreie Ernährung, und das sind Tiere. Wenn man deren Hufe und Hörner und Zähne überwunden hat, ist das Fleisch absolut toxinfrei. Absolut toxinfrei. Deswegen ist die carnivore Ernährung eine Eliminationsernährung ohne irgendwelchen Giftstoffen. Wenn wir Carnivore vermischen mit Pflanzennahrung, manche der carnivoren Influencer, zum Beispiel ein Arztkollege von mir, der Saladino, der hat ja auch damit angefangen, mich sehr beeinflusst dabei. Jetzt hat er nicht nur angefangen, Obst zu essen, Fructose öffnet diese Schranke übrigens auch, Ibuprofen öffnet die Schranke, alle möglichen Antibabypillen öffnen die Schranke, alle möglichen Weichspüler öffnen die Schranke, Glasspüler in der Spülmaschine öffnen die Schranke. Alle möglichen Chemikalien öffnen diese Schranke. Das heißt, Carnivore zu sein bedeutet nicht, dass das Endergebnis ist. Wir müssen tatsächlich so leben, wie unsere Vorfahren das gewollt hätten. Okay? Und unser Bauplan ist uralt. Und wenn wir anfangen, Früchte zu essen, vielleicht im Spätsommer einmal, nicht das ganze Jahr durch, so wie er das macht, der Saladino. Okay, geschenkt. Aber jetzt sagt er auch in einem neuen Interview, dass Reis für uns wichtig ist, dass wir Kohlenhydrate brauchen. Und dann sage ich, stopp, das reicht. Okay, das reicht wirklich. Weil letzten Endes ist es so, er hat seine Zeit in der Sonne gehabt. Und jetzt fängt es langsam an, ein bisschen unheimlich zu werden. Da frage ich einfach, follow the money. Follow the money. Wer beeinflusst ihn? Er braucht auch Geld. Er muss überleben. Und ich glaube, das, was jetzt momentan überall ist, diese neue vegane Bewegung, ist nicht wegen der Gesundheit. Keiner interessiert sich. Wenn irgendjemand hier denkt, dass der Staat oder das Big Food oder das Big Pharma sich für unsere Gesundheit interessiert, dann kann ich ihn nicht retten. Das geht nicht. Und im Grunde genommen ist es so, wir existieren zwischen Geborensein und Todsein. Ein gesunder Mensch, da kann man kein Geld dran verdienen. Und einen toten Menschen kann man auch kein Geld dran verdienen. Nur wenn wir krank sind. Wie werden wir krank? Indem wir Sachen tun, die für uns nicht gut sind. Versuch mal in einen Benziner Diesel hineinzukippen. Das war's. Das war's. Es ist alles kaputt. Und das ist das, was wir machen, wenn wir Pflanzen essen. Und wenn wir Diesel und Benzin bisschen, wir sind ja benzinbasiert, aber wir essen, nehmen noch ein bisschen Diesel dazu. Probiert es mal aus. Probiert es mal aus. Ich sag's dir nur. Deswegen, also, wir machen es kurz. Nicht zerdenken das Ganze. Unser Körper ist dafür gebaut, Fleisch zu essen. Okay? Und das sollten wir auch tun. Vielen Dank. Sollten Fragen gemacht? Fragen?
Fruktose. Ich meine, das ist ja nicht so, weil es der Teufel gemacht hat, sondern weil uns das dort einen Überlebensvorteil gegeben hat. Mhm. Das ist meine Vorstellung. Also aus Zeiten, wo jetzt, sag ich jetzt mal, das Fleisch noch nicht aus dem Ei wie aus dem Riegel kam, wo man praktisch das essen musste, was da war, war das doch ein Vorteil, dass diese Schranken aufgebrochen wurden. Weil ich meine, dann kamen auch Sachen rein, ich sag mal, mehr Nährstoffe, mehr Kalorien. Das ist eine richtige Vorstellung, weil dann denke ich mir doch, ich bin lieber ein bisschen krank, aber komme dann durch den Winter und kann halt nächstes Jahr noch mal ein bisschen essen, als wenn ich dann auf diese Fruktose oder auf das Getreide dann verzichte. Oder?
Okay, sehr, sehr gute Frage. Super Frage. Und ich denke, die Antwort ist nicht so einfach, aber ich versuche das trotzdem einfach zu halten. Fructose als, nennen wir es mal, Kalorienquelle. Welche Zelle kann Fructose verbrauchen? Keine. Keine einzige Zelle in unserem Körper, außer die Leber und die Spermien. Das war's.
Und Krebszellen.
Und Krebszellen. Sehr gut. Was machen Krebszellen mit Fructose? Sie machen daraus Ribose und DNA. So, interessant, oder? Ich meine, Fructose hat Fruchtzucker und Glucose und ein paar andere Zucker, die exotisch sind. Aber Fructose kann von keiner Zelle im Körper verwertet werden direkt. Insulin reagiert nicht auf Fructose. Was bedeutet das? Einfach nur diese eine. Wenn man das weiß, dass die Leber, das ist ein Entgiftungsorgan übrigens, ne? Fructose muss entgiftet werden über einen umfangreichen Stoffwechselweg, der identisch ist übrigens mit der Entgiftung von Alkohol. Identisch. Wieso? Alkohol gewinnt man aus Fructose. Ist der gleiche Stoffwechselweg. Die Leber kennt das unendlich weise. Fructose ist keine Nahrung für uns. Das macht uns fett und krank. Gramm für Gramm wird es in der Leber, wird Fructose in Fett umgewandelt. Das geht nicht anders. Ja? Weitere Fragen?
Frage?
Das war ich aber.
Ja.
Wenn man nicht Früchte und sonstige stärkerartige Sachen essen
kann, ja.
Da wo man zum Beispiel, beziehungsweise isst, pure Vitrose, also unbedenklich, wenn man das isoliert einnimmt.
Unbedenklich?
Ich meine hier zum Beispiel einen Estrogenspeicher für Sport aufgefüllt. Ist das unbedenklicher als der Rest?
Ich verstehe. Auch eine sehr gute, relevante Frage, weil die Sportler der Meinung sind, dass sie Glucose brauchen, zumindest Kohlenhydrate brauchen, um die Muskeln aufzubauen und so weiter. Ich werde nicht in die Diskussion gehen, ob das notwendig ist, dass der Körper so wunderschön aussieht wie deiner zum Beispiel mit, durch Bodybuilding. Aber letzten Endes ist es so, dass wir, das wäre dann für mich ein Schönheitsideal. Aber du schaffst es schon mit der Hälfte der Muskeln, die du hast, eigentlich bestimmt 1000 Meter zu laufen und ein Elch zu jagen. Das schaffst du, ohne dass du, ne, aufgepumpt bist. So, der Rest ist einfach nur Luxus, dass du deinen Körper schön machen möchtest und du gefällst dir. Aber eine andere Sache ist einfach nur, was ist mit den Muskeln? Muskeln sind eine Glukosesenke. Im Körper gibt es, der Körper kann zeitgleich, wer möchte raten, wie viel Gramm Glukose verwerten? Wer möchte raten? Zeitgleich.
5 Gramm.
Eine Scheibe Brot sind knapp 300 Gramm. Wie viel kann der Körper? Insgesamt 40 Gramm. 40 Gramm. 40 Gramm. Das wird aufgeteilt in Leber. Die Leber nimmt es auf. Die Muskeln nehmen es auf. Und der Rest bleibt im Blut. Was? Jedes Grimmchen da drüber wird in Fett umgewandelt. Richtig. Aber das Interessante daran ist, dass die Leber die Glucose aufnimmt und wieder hergibt. Die Muskeln geben es nicht mehr her. Das bleibt in der Muskel drin, bis sie verbraucht ist. Die Muskeln sind eine Glucosesenke. Das heißt, Leute, die zum Beispiel Typ 1 Diabetes haben oder Typ 2. Typ 2 ist in 2 Wochen in meinen Augen heilbar. Man hört sofort auf mit Zucker und das war's. Mit Kohlenhydraten, das war's. Typ 1, problematisch. Aber Typ 1 Diabetiker können alles in den Griff kriegen, indem sie Sport treiben. Die Muskeln sind eine super exzellente Senke für Glukose. Das heißt, richtig, wenn du Glukose aufnimmst und Sport treibst, ist es drin. Das meiste ist aus dem Blut heraus, ist in den Muskeln drin. Und die Muskeln können das benutzen für das, was sie möchten. Diese Pumpwirkung ist aber nicht Glukose, sondern das Wasser, was mit der Glukose mit hineintransportiert wird. Das ist meistens Wasser. Ja, deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel in Keto wechselt von, kohlenhydratbasierte Nahrung und Ketogen, das Erste, was man verliert, sind diese 2 Kilogramm Wasser aus dem Körper. Die ersten 2 Kilogramm, ich weiß nicht, du machst ja viel über Keto und so, ne? Genau, diese ersten 2 Kilogramm sind Wasser. Ja, und danach erst kommt alles andere. Aber sehr gute Frage, richtig. Ob das jetzt obligat notwendig ist, um Muskel aufzubauen, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, zumal der Körper Glukose in dieser Form nicht verwerten kann.
Das Frage war Dextrose.
Dextrose ist ja Glukose.
Ich verstehe das, ob das mit dem Darm das Gleiche macht, wie die Früchte, wenn man es isoliert nimmt. Die Moleküle Glukose als solches.
Das wird sofort in der Mundhöhle resorbiert.
Also mit dem Darm macht das nicht. Also es ist unbedenklicher, isoliert Glukose zu sich zu nehmen, im Sport, als nur in Bananen anbieten, in Reis anbieten, in anderen Sachen.
Ich kann das nicht unterstützen, weißt du warum? Weil wenn du Glukose isoliert gibt es nichts in der Natur. Und das ist unser Problem, wir isolieren alles. Isoliert gibt es nichts in der Natur. In der Natur gibt es Glukose immer mit irgendwelchen Begleitstoffen, die Aufnahme verhindern. Okay? Die Aufnahme verhindern. Und wenn Glukose in deinem Magen landet, wenn du so nimmst, isoliert, wenn es in deinem Magen landet, dann zerstörst du deine Magensäure. Deswegen hast du sauren Aufstoß.
Spritzen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Stopp. Es ist nicht lustig. In jedem Krankenhaus. Wer kennt das? So. Spritzen. Perfekt. Bitteschön. Würde ich nicht machen, aber die Krankenhäuser machen das. Herzlichen Glückwunsch. Aber sehr gut. Sehr gut.
Innerhalb welcher Spanne sprechen wir da? Von einer Minute, eine Stunde?
Ich sag mal so, wenn du, wie soll ich die Frage beantworten? Das ist eine super Frage, aber ich versuche mal nicht zu weit auszuholen. Ich esse einmal am Tag. Ein Vegetarier muss mehrmals am Tag essen, weil er einfach nicht zu seinen, ja, er kommt nicht auf seinen Kosten. Das heißt, er ist ständig nur am Reinschaufeln. So diese 40 Gramm können aufgenommen werden und dann sagt er, oh, ich bin hungrig. Insulin hoch, Insulin runter, ja. Leptin hoch, Leptin runter. Glucagon hoch, Glucagon runter. Diese ständig hoch und runter, das ist wie eine Achterbahn für diese Leute. Was ist mit den Karnivoren, die nur Fleisch essen einmal am Tag? Ich bin nicht müde. Mein Gehirn ist wie ein Supercomputer. Ich schlafe nicht ein. Diese hoch und runter. Das ist das Problem mit der Glukose. Du hast ja gefragt, in welche Zeiträume. Wenn es aufgebraucht wird, super, wenn du nicht hinterher schiebst. Dann kommt nochmal das Ganze drauf. Das heißt, immer in dem Moment, wo die Schwelle überschritten ist, Fett. Solange die Schwelle da ist, kann das hier und da verbraucht werden. Welche Zellen im Körper brauchen Glukose unbedingt zum Überleben? Stopp, wer möchte? Erythrozyten. Und wieso? Weil sie keinen Zellkern haben. Warum haben sie keinen Zellkern? Interessant, oder? Die einzigen Zellen in unserem Körper, die keinen Zellkern haben, das kannst du vielleicht mal erzählen. Oder du? Meine Arztkollegen? Wir sehen die Erythrozyten so wie Scheibchen, richtig? Sie sehen niemals so aus. Im Blut sehen sie aus wie eine Mütze. Der Zellkern ist raus und durch die Corioliskräfte, dass das Blut auch, das ist auch Bernoulli hat das mal beschrieben, was passiert in Flüssigkeitsströmungen, wenn die Flüssigkeit hineindringt in diese Zelle, der Innenteil, wo der Kern war, der bläht auf wie eine Mütze. Und das befördert die roten Blutkörperchen durch die Blutgefäße und schafft sie auch, dass sie zusammenfalten und durch die Kapillaren hindurch können. Ohne Zellkern, fantastisch. Aber diese Zellen brauchen tatsächlich Glucose. Und dadurch, dass sie Glucose brauchen, haben sie auch Rezeptoren auf der Oberfläche. Und dadurch wird HbA1c auch bestimmt, wie alt die Dinger sind, indem man sieht, wie lang diese Glykokalyx ist. Wer weiß, wie unsere HbA1c aussieht von Karnivoren? Ist hoch. Warum ist es hoch bei uns Karnivoren?
Weil unsere Blutzellen länger leben.
So ist es.
Genau. Danke, Surya. Ein Applaus.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.